2 und Thomas Schmidt hilft uns durch das Thema.
Ja, danke, Georg. Wir haben vor einiger Zeit, Ende April, haben wir den Entwurf des ISSB zu einer Änderung des IFRS S2, Climate-Related Disclosures, gesehen. Wir haben den im Fachausschuss auf der letzten Sitzung einmal durchdiskutiert. Es sind von Thema zu Thema gegangen, haben zu jedem Thema auch eine Positionierung erarbeitet und ich habe aus der Sitzung dann den Auftrag mitgenommen, aus dieser Positionierung heraus einen Stellungnahmeentwurf zu erarbeiten. Der liegt auch als öffentliche Unterlage dem Fachausschuss und auch der Öffentlichkeit vor. In der Covernote habe ich nur noch mal zusammengefasst, wo das Thema beim ISSB herkommt, also Thema TIC sozusagen, ne, also die Transitional Implementation Group, so IFRS S1 und S2. Wir haben uns damit, wie gesagt, im Mai befasst. Wir haben im Mai dann auch den Entwurf einer EFRAG-Stellungnahme gesehen, welche nahezu gleich ist zu dem, was wir in der letzten Fachausschusssitzung schon als Diskussionsstand hatten. Das hatte ich den Fachausschuss mündlich wiedergegeben, was derzeit bei EFRAG dazu diskutiert wird. EFRAG hat den Stellungnahmeentwurf auch zu einer öffentlichen Kommentierung ausgehängt. Die Kommentierungsfrist dazu geht bis zum 20. Juni. Wir haben das in der Vergangenheit bislang immer so gelöst, dass wenn es keine, sag mal, großen Fatal Flaws aus Sicht des Fachausschusses an der EFRAG-Position gegeben hat, dann haben wir der EFRAG einfach unseren Comment Letter zur Information weitergeleitet. Ich sehe das in dem Fall ähnlich. Wir haben ja in Bezug auf eine Geschichte, da ging es um die Frage, wie Versicherungsunternehmen in Europa über das Thema Insurance Associated Emissions berichten. Gab es eine Eingrenzung. In der Diskussion war bei EFRAG war das so gelaufen, dass da der Eindruck entstünde, dass das schon europaweit sehr stark verbreitet ist. Das ist teilweise so, hat aber entsprechenden Nebentwist, nämlich dass der Anteil dessen, was da wirklich berichtet, sehr, sehr gering ist. Der Anteil dessen, was berichtet wird, sehr gering ist. Und deswegen hat sich der Fachausschuss auch zu diesem Argument ein bisschen kritisch gestellt. Das ist jetzt in dem EFRAG-Stellungnahmeentwurf ein bisschen abgemildert worden. Das steht jetzt nicht mehr so da drin. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass, wenn wir mit unserer Diskussion hier fertig sind über gegen Comment Letter, dass ich genau auf diesen Punkt der EFRAG auch nochmal hinweise. Das werde ich dann mutmaßlich per E-Mail einfach schicken und darauf dann hinweisen. Das wird jetzt kein Briefkopf sozusagen geben. Ich würde der EFRAG, wenn der Fachausschuss einverstanden ist, den fertiggestellten Comment Letter an den ISSB schicken und dann garniert in einer E-Mail den Hinweis um die Positionierung des Fachausschusses in Bezug auf die Insurance Associated Emissions, was wir beim letzten Mal diskutiert haben. Seid ihr damit einverstanden, wenn wir das so handhaben? Hängt es auch ein bisschen davon ab, was wir jetzt am Brief noch ändern. Wenn ich das bis zum Freitag noch hinkriege, Freitag geht ja nicht, gegebenenfalls geht der Brief dann an den ISSB erst am Montag. Wir haben auch noch Zeit bis zum 27. Juni für den ISSB und dann kommt er bei EFRAG ein paar Tage später. Ich hoffe, dass es kein Problem ist. Ich würde ungern einen Briefentwurf schicken, es sei denn, wir sagen jetzt, der ist jetzt okay, so wie er steht. Dann würde ich auch sagen, gut, ich gebe EFRAG jetzt diesen Entwurf, bevor wir ihn offiziell sozusagen verabschiedet haben. Also wenn ich euer Go habe, ich darf damit bis Montag warten, dann es ist lieber, wenn wir den finalen Entwurf den finalen Comment Letter an EFRAG geben, dann würde ich das auch so handhaben. Ja, okay, danke euch dafür. Dann würde ich jetzt mal auf den Stellungnahmeentwurf gehen. Ich muss mal gucken, dass die Maus hier runterkriegt. Ich habe euch das wieder so vorbereitet, dass ich hier Kommentare an die Seite gemacht habe, um kurz den Inhalt des jeweiligen Absatzes zu skizzieren. Also der Kommentar besteht aus einem Coverletter und einem Anhang und in dem Anhang wird auf die 6 Fragen des ISSB eingegangen, die in dem Explorer Draft gestellt werden. So, hier zumindest geht es erstmal los, dass wir das Thema supporten, was die Global Baseline angeht und auch es für begrüßenswert halten, dass der ISSB Implementierungsprobleme aufgreift, insbesondere die, die so gravierend sind, dass die auch dann im Rahmen einer Standardänderung adressiert werden. Was ich beim letzten Mal mitgenommen habe, ist, dass der Fachausschuss gerne möchte, dass wir den ISSB auf ein laufendes Projekt oder auf das laufende Projekt beim Greenhouse-Gas-Protokoll hinweisen und ihn zusätzlich darauf hinweisen wollen oder müssen, dass sofern er es nicht bereits getan hat, hier auch eine enge Abstimmung mit den entsprechenden Workstreams notwendig ist, um eine Konsistenz zwischen ISSB-Standards, also den S2 und dem Greenhouse-Gas-Protokoll zu erreichen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der S2 an vielen Stellen oder zumindest für einen großen Teil der Klimaberichterstattung auf das Greenhouse-Gas-Protokoll verweist. Dann habe ich einen Punkt vorne schon mal adressiert, was die Frage 3 und 4 des ISSB angeht, wo es um die Ausnahme von Teilen von Unternehmen geht, bestimmte Bemessungsmethoden anzuwenden. Das war in der letzten Fachausschusssitzung ziemlich präsent diskutiert worden, dass wir der Ansicht sind, dass wie auch in der Finanzberichterstattung es darauf ankommt, konsistente Bemessungsmethoden zu verwenden. Hier geht es um die Bemessung von Treibhausgasemissionen. Die Analogie dazu, wie gesagt, zur Finanzberichterstattung, wenn ich einen Konzernabschluss aufstelle, dann muss ich gegebenenfalls Unterschiede, ich muss die Unterschiede, wenn sie bestehen, in Bezug auf die Bemessung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten auch konzerneinheitlich anwenden und muss dann gegebenenfalls nochmal eine Neuberechnung machen. Und diesen Analogieschluss hat der Fachausschuss auch für die Treibhausgasemissionen gezogen. Deswegen würde ich hier, weil das sehr präsent diskutiert worden ist, hier vorne auch nochmal gleich bringen in den vorletzten Absatz. Und dann kommt der Verweis auf die detaillierten Antworten auf die Fragen des ISSB. So, was wir hier in unseren Kommentaren immer sehen, ist, dass die Frage des ISSB nochmal wiedergegeben wird. Ne? Das ist bei Frage 1 eine sehr ausführliche. Der Fachausschuss hat gesagt, hier geht es um die Ausnahme bei der Kategorie 15 bezüglich der Derivate, der Facilitated Emissions und der Assurance Associated Emissions, und der ED enthält hier einen Vorschlag, die Ausnahme explizit zu machen, also dass Treibhausgasemissionen der Kategorie 15 in Scope 3 nicht berichtet werden müssen, soweit sie auf Derivate entfallen. Und dass in sogenannte Insurance Associated Emissions oder Facilitated Emissions, Entschuldigung, dass die auch nicht in die Berichtspflicht des S2 fallen, die aber nichtsdestotrotz freiwillig berichtet werden dürfen. Dazu hatte sich der Fachausschuss positiv gestellt und deswegen kann man das auch mit einem relativ kurzen Absatz erstmal befürworten. Es gab aber Kritik vom Fachausschuss an der vorgeschlagenen Vorgabe, dass das Unternehmen angeben muss, welchen Betrag, da steht da Amount oder Magnitude, weiß ich nicht genau, welchen Betrag der Derivate man von der Angabe über die Kategorie 15 Scope 3 Emissionen ausgelassen hat. Da hat sich der Fachausschuss sehr kritisch dazu gestellt und dabei hinterfragt, ob es sich dabei überhaupt um eine entscheidungsnützliche Information handelt. Das hat auch eine gewisse Vorgeschichte beim ISSB gehabt, denn in der Basis for Conclusions ist zu sehen oder zu lesen, dass diese Zusatzangabe auch beim Board nicht konsensual befürwortet worden ist. Wir haben stattdessen einen Vorschlag entwickelt, dass man in den Standard reinschreibt, Unternehmen, gib an, dass du diese Ausnahme genutzt hast, also von der Darstellung oder bei der Bemessung auf Derivate eben nicht zurückzugreifen, auf Facilitated Emissions, und tracht das genauso, aber sag, wie Derivate im Abschluss definiert werden. Derivate als spezieller Teil von Finanzinstrumenten unterliegt in unterschiedlichen Rechnungslegungsregelwerken unterschiedlichen Definitionen. Demzufolge kann es auch eben passieren, dass so etwas zwangsläufig, wenn man das 1:1 auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder auf die Treibhausgasberichterstattung mit Analogie dann überstülpt, dass da genau das gleiche ist. Und aus dem Grunde hat der Fachausschuss gesagt, sollten wir hier ruhig angeben, wie das Unternehmen die Derivate selbst definiert. Das ist gepaart mit der Zustimmung zu dem Vorschlag des ISSB, in den Standard selbst keine Definition aufzunehmen, was dadurch begründet ist, dass eben der Begriff Derivate nicht einheitlich definiert wird in unterschiedlichen Jurisdiktionen oder jurisdiktionalen Vorgaben. Der IFRS 2 aber sozusagen gap-agnostisch angewendet werden soll. Ja, gehört zu einem Management Commentary, also nicht Management Report, sondern Management Commentary, der zu einem General Purpose Financial Report aufgestellt wird. Und der kann nach US GAAP, der kann nach IFRS, der kann nach French GAAP, nach HGB und so weiter erstellt werden. Ja, ganz theoretisch. Und ich glaube, das war es auch, was die Antwort zur Frage 1 angeht. Und dann frage ich euch mal, ob ihr mit dem einverstanden seid. Ich kann dazu vielleicht noch berichten, habe ich gestern auch schon gemacht in der gemeinsamen Fachausschusssitzung. Wir hatten letzte Woche dazu eine öffentliche Diskussion. Auf der öffentlichen Diskussion haben wir genau das auch vorgestellt. Also wir haben nicht den Entwurf des Comletters gezeigt, den Teilnehmern, sondern wir haben das in Form einer Präsentation gemacht, wo wir stichpunktartig die Positionierung des Fachausschusses vorgestellt haben. Und dadurch, dass wir Veronika Punschewa war, vom ISSB mit dabei hatten, hatten wir auch gleich noch Informationen aus erster Hand. Dazu hat sie sich jetzt nicht geäußert, aber die Teilnehmenden der öffentlichen Diskussion hatten zu dem Punkt auch keine Anmerkung. Ich würde das jetzt mal so als okay mitnehmen und würde weitergehen zur Frage 2. Ne? Da geht es um die Benutzung des GICS. Das Global Industry Classification Standards, wenn es um die Aufgliederung geht, die vorzunehmen ist von Unternehmen, die in Investment Banking, Commercial Banking, Insurance und Asset Management Aktivitäten entfalten. Für die gibt es nämlich Zusatzinformationen in S2. Unter anderem ist gefordert, dass eine Aufteilung der Scope 3 Emissionen und hier auch wieder Kategorie 15 nach Industriezweigen gemacht wird. Und diese Industriezweige muss ja irgendwie auf irgendeiner Basis ja abgrenzt voneinander. Und da sagt der Standard bislang, du musst den GICS-Standard nehmen. Und dagegen gibt es ein Argument, was von einigen vorgebracht worden ist, bei der TIC, die eben sagten, also die haben jurisdiktionale Anforderungen. Und deswegen machen wir das anders. Oder müssen wir es anders machen. Und der Board hat entschieden, vorzuschlagen, eine Erleichterung, um eine doppelte Berichterstattung da auszuschließen. Und das spielt in Europa insofern auch eine Rolle, das habe ich bei der letzten Fachausschusssitzung auch mitgenommen, dass in der EU oder auch außerhalb der EU in Europa, dass eine solche Aufgliederung auch oft auf Basis oder in Anlehnung an die NACE-Verordnung gemacht wird, die mit dem GICS-Standard nicht übereinstimmt. Und das vorausgeschickt führt dazu, dass die Antwort von uns auf diese Frage auch relativ kurz ausfällt an der Stelle, dass wir nämlich eben sagen, ja, wir stimmen denen zu. Stimmen auch mit der Begründung des ISSB überein. Und hier habe ich noch in einem Nebensatz noch erwähnt, dass wir in der EU dieses Thema auch haben, weil wir die NACE-Verordnung haben. In der öffentlichen Diskussion gab es dazu auch keine Kritik. Okay, dann kommen wir jetzt zu zwei Themen, die ein bisschen kritischer sind, also kritischer insbesondere aus der Fachausschusssitzung heraus. Und da geht es einmal um die Erleichterung bei der Anforderung, das Greenhouse-Gas-Protokoll zu benutzen, wenn es um die Bemessung der Treibhausgasemissionen für die Berichterstattung geht. Im Moment steht es im Standard so drin. Ihr solltet jetzt eine Klarstellung geben, weil es dem Grunde nach dem Standard schon angelegt ist. Ja, im Grunde genommen steht im Standard schon drin, wenn du durch eine jurisdiktionale Vorgabe verpflichtet bist, etwas anderes zu tun oder für eine Aufsicht oder für eine Börse die Berichterstattung nach einem anderen Standard vorzunehmen als nach Treibhausgasemissionen, dann musst du das jetzt für den Standard S2 nicht machen. Das hat man aber gesagt, das soll jetzt auch erweitert werden auf Teile des Unternehmens. Zumindest hat man es klargestellt. Das betrifft jetzt auch den Fall, dass ein oder zwei oder drei Tochterunternehmen von 100, dass die eben durch eine jurisdiktionale oder börsliche Vorgabe eine Bemessung von Treibhausgasemissionen vornehmen, die eben nicht dem Greenhouse-Gas-Protokoll entspricht. Ne? Dann steht das dann da eben drin, dann darf dieser Teil auch entsprechend auf einem anderen Standard basieren. So ist es zumindest, so wie wir den Entwurf verstehen. Und dazu hat der Fachausschuss gesagt, nee, das klang ja auch schon an, als ich den Coverletter beschrieben habe, das sehen wir kritisch, weil wenn wir uns mal die finanzielle Seite anschauen, also den Konzernabschluss, ne, da haben wir in welchem Regelwerk auch immer, und da steht auch in IFRS 10 so drin, immer die Anforderungen, die Bemessungs- und Ansatzmethoden konzernweit zu vereinheitlichen. Ja, also ich habe ja selbst in Deutschland bestimmte Wahlrechte, was die Definition von Anschaffungs- und Herstellungskosten angeht. Ja, und dieses respektierlich durcheinander ist vielleicht das falsche Wort, aber das unterschiedliche Auslegen von Wahlrechten ist auf einer internationalen Ebene natürlich noch viel größer, ja, weil es auch durch die jurisdiktionalen Vorgaben anders ausgelegt wird bzw. angelegt ist. So, aber es darf aber aus Sicht des Fachausschusses nicht dazu führen, dass ich von diesem Prinzip der einheitlichen Bewertung, des einheitlichen Ansatzes, also konzerneinheitlich gesprochen, dass ich davon abweiche. Und aus dem Grund hat sich der Fachausschuss gegen diese Regelung sehr kritisch gestellt. Das steht in dem Absatz im Grunde genommen auch so drin. In der öffentlichen Diskussion gab es von den teilnehmenden Unternehmensvertretern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dazu keine Anmerkung. Veronika Puncheva hat uns darauf hingewiesen, dass es diese Ausnahme jetzt schon gibt. Ich verstehe den Standard aber so, bitte korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, man kann es auch sein, dass ich es falsch verstehe, dass der Standard im Moment nicht von einer teilweisen Abweichung redet, sondern nur von einer Abweichung insgesamt. Also wenn ich als Mutterunternehmen, das wäre wahrscheinlich dann, oder ja genau, ich als Mutterunternehmen, so würde ich das verstehen, wenn ich eine nationale Vorgabe, ich nehme die Screen-House-Guard-Protokoll oder was anderes, dann darf ich das tun. Aber es steht nichts im Standard darüber, was mit den Tochterunternehmen darunter passiert. Und ich würde dann per Analogieschluss zum Konzernabschluss davon ausgehen, dass ich das auch konzerneinheitlich einheitlich mache. Ja, also aus dem Grund bin ich der Ansicht, dass wir das, auch wenn es im Standard im Moment dem Grunde nach angelegt ist, so drinstehen lassen. Ich habe es auch dahin geschrieben, Akte im Standardbezug auf the Entity, aber nicht part of the Entity. Okay. So, die gleichen Argumente sind auch für die Frage 4. Die Frage 4, da geht es um die Global Warming Potential Faktoren. Ne? Nochmal zur Erinnerung, die GWP-Faktoren, die sind relevant, wenn ich die emittierten Treibhausgase in CO2-Äquivalente umrechne. Ja, also die Angabe Treibhausgasemissionen gilt immer auf die Einheit CO2-Äquivalente. So, aber die Global Warming Potentials sind unterschiedlich. Ne? Methan hat das größte mit 27 CO2-Äquivalenten. Und wenn man sozusagen die CO2-Äquivalente errechnen will, muss ich erst diesen Global Warming Potential Faktor auf die emittierte Menge Methan oder welches Treibhausgas auch immer anwenden, bevor ich eben diese Zahl errechnen kann. Der Standard sagt im Moment, wenn du das machst, Unternehmen, dann nimm die GWP-Werte, die aus dem letzten IPCC-Bericht stammen, und zwar aus dem brandaktuellsten sozusagen. Damit ist ja schon ein ziemlich hohes Maß an Kontinuität oder Konsistenz gewährleistet, auch innerhalb des Unternehmens. Jetzt sagt eben diese neue Ausnahmeregelung, die vorgeschlagen, du darfst davon abweichen, wenn du es in Teilen eben anders machst. Also Teile des Unternehmens dürfen davon abweichen. Was genau dazu führt, dass ich im Unternehmen A, Tochterunternehmen A, einen GWP-Faktor verwende und im Mutterunternehmen vielleicht einen ganz anderen. Also es ist konzeptionell im Grunde nach das gleiche Problem, wie wir auch bei dem vorherigen Thema hatten, nämlich die Verwendung des Treibhausgasprotokolls. So, und aus dem Grund steht diese Antwort hier so kurz, ne, weil es die gleichen Gründe sind, die wir bei Antwort 3 formuliert haben. Dann würde ich das auch mal so stehen lassen jetzt. Antwort 5 ist relativ unkritisch. Da ging es nach dem Effective Date, nämlich der Frage, wann soll das Ganze wirksam werden. Und da es sich dabei ausschließlich um Erleichterungen handelt, auch wenn wir mit zwei dieser Erleichterungen nicht einverstanden sind, sind wir trotzdem auch der Ansicht, oder sind wir gerade deswegen der Ansicht, das auch so früh wie möglich wirksam werden zu lassen, weil es eine Erleichterung ist. Deswegen ist der Satz darunter unter dem Box auch sehr kurz. Es gibt da eine größere Section bei Other Comments. Und da vielleicht eins vorab gesagt, diese Other Comments, die ich jetzt hier reingeschrieben habe, sind jetzt keine Themen, die sich unmittelbar mit den ED befassen, sondern die gehen zwar auf den IFRS S2, einmal ganz konkret und einmal im Zusammenhang mit der Interoperabilität zu den IFRS-Standards, aber sie haben nicht unmittelbar etwas mit dem Exposure Draft zu tun. Dazu hat Veronika uns darauf hingewiesen, sie sieht da ein Risiko, wenn wir das hier in dem Commentator nur in dem Commentator lassen, dann würde das gegebenenfalls ignoriert. Sondern wir sollten das, wenn wir damit eine tragende Schlagkraft entfalten wollen, über die Transition Implementation Group einspielen. Das könnten wir überlegen, ob man das zusätzlich macht.
Ich hab das auch gesagt, wir machen das, das ist jetzt.
Ja.
Und wollte ich noch sagen, ich nicht zusätzlich. Und den Punkt hier mit dem Disability Management Facts hatte ich auch jetzt Deutsch mal direkt angesprochen. Also hier ist die Wort, das kommt dann ganz.
Ja.
Also da kommt was.
Und ja.
Auch nochmal gefragt, ist das jetzt auf eure? Also,
ja. So, und was jetzt im Moment auch noch drin steht, ist die alte Positionierung in der letzten Fachausschusssitzung. Da hatten wir uns ja darüber unterhalten, was machen wir mit den Anticipated Financial Effects, und da waren wir noch auf dem Pfad des Management Approach. Wir haben aber heute in der Diskussion ja gelernt, dass der Management Approach vielleicht doch nicht so günstig ist. Und aus dem Grund würde ich aus Konsistenzerwägung heraus da diese Aussage nochmal abändern. Also im Moment steht da, dass wir das Management Approach Prinzip hier haben wollen, wenn intern qualifiziert wird bei den Anticipated Financial Effects, dann soll es auch extern passieren. Das ist nach wie vor natürlich eine Kritik an der Regelung, die im S2 drinsteht. An S2 steht drin, du musst quantifizieren, es sei denn, hohe Measurement Uncertainty oder deine Management Capability Skills und so weiter reichen nicht aus. Und deswegen sind wir auf den Management Approach gegangen, weil wir das nicht gut fanden. Ich würde das jetzt aber, wie gesagt, vorschlagen, nochmal abzuändern, damit wir konsistent sind zu dem, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich die Quantifizierung unter ein Wahlrecht zu stellen. Und das wäre jetzt die einzige Änderung, die ich gerade sehe, die ich jetzt da noch machen muss bislang. Das ist das erste Thema.
Das ist zu Leute, das hat die Frau Gutzel gesagt, von Interoperability.
Ja.
Der Obersatz, aber letztendlich in der Detaildiskussion wurde auch nochmal in einem anderen Kontext von Investorenseite, wo man dann festgestellt hat, ist schon zumindest interessant zu wissen, wie das Umfeld sich dort bewegt, aber da braucht man nicht unbedingt eine quantitative Angabe. Das war wirklich der Hochsinn, der sich hier auslegt. Das wäre genau das, was wir da auch sagen.
Es war ja eben auch die Diskussion, wer hatte sich damals dann formulieren.
Das war dann vielleicht gar nicht so im Vordergrund, sondern es war eher aus ihrer Sicht, glaube ich, dass man das einfach haben. Wir bieten da was an, aber es muss nicht unbedingt eine qualitative Zahl.
Ja.
Ich habe noch eine kurze übergeordnete Frage, weil ich nicht weiß, ob das mittlerweile auf ISSB-Ebene mal diskutiert und geklärt wurde. Ich hatte es mehrfach angeregt. Hier ist es jetzt im Kontext CO2-Berichterstattung, aber in der generellen Berichterstattung sagt ISSB ja, sie sind jetzt mittlerweile in so und so vielen lokalen Jurisdictions im Gesetz integriert. Und ich habe da auch schon mal gefragt, inwieweit man wie bei den ESS auch diese generelle Exemption Rule mit Verweis auf Parent Company etablieren will, weil sonst haben wir nämlich tatsächlich ja das Problem, dass die Entities, die in diesen Local Jurisdictions jetzt möglicherweise über die lokale Gesetzgebung ISSB oder IFRS-S berichtspflichtig sind, anfangen müssten, eigenständige Local Reports in line mit IFRS S1 und 2 zu schreiben. Und das ja sicherlich nicht im Sinne einer Global Baseline war. Und ob jetzt irgendwo diese Exemption Rule in Verbindung mit Interoperability ESRS mal verankert wird schriftlich, um ihnen zu sagen, nein, keine Ahnung, BASF, DHL, Brasilien, die können natürlich verweisen auf den Gruppenbericht, der fully in line mit ESRS ist und sind damit von der lokalen IFRS-Berichterstattung befreit.
Ja.
Und ich habe da irgendwie auch nur den Ansatz einer Rückmeldung, ob das geplant ist, ob das schon irgendwo in irgendeinem Kleingedruckten steht und die Unternehmen kennen es nicht. Weil das macht halt schon enormen Stress für die lokalen Gruppengesellschaften, die wie auch gescheuchte Rehe in aller Regel dann im Headquarter anrufen und sagen, ja, müssen wir jetzt hier etwa, wissen wir gar nicht, wie wir das machen sollen, einen eigenen Bericht schreiben.
Wir haben genau das, den Punkt mit dem letzten Absatz jetzt hier drin. Ich glaube, worauf wir noch hinweisen müssen, das steht jetzt auch da, dass das letztlich auch Sache der respective jurisdictions ist. Das kann ja im Sinne der australischen Politik sein, dass man ein Unternehmen eben nicht davon befreit. Ja. Aber dennoch ist es sicherlich hilfreich, zumindest mal eine inhaltliche Aussage aus dem Konglomerat EFRAG und ISSB zu bekommen, ob es auch dieses, ich habe das jetzt mal horizontale Interoperabilität genannt, vielleicht ist der Begriff nicht gut, aber mir hat er erstmal gefallen. Genau.
Ja.
Genau, die Kohorte. ich weiß nicht, findest du es trotzdem angemessen, das hier drin zu lassen? Also ich würde es schon hier drin lassen an der Stelle. Man kann es ja sicherlich nochmal woanders einspielen, ja, aber rausnehmen würde ich es hier nicht.
Also rausnehmen nicht. Ich überlege nur, ob es auch eine.
Würdest du es in den Coverletter lieber ziehen? Da stand es auch zuerst drin. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das gefällt euch bestimmt nicht. Also wir können, ich kann es auch nicht, es ist
Coverletter.
Ja. Okay. Carsten liegt auch.
Wie du sagst, im Grunde sind das ISP natürlich jetzt nicht der Regierung vorschreiben kann, wie sie das jetzt im Gesetz verankern, aber
wir haben doch eigentlich schon so einen Guide beschrieben.
Genau, wir haben es schon eine Guidance geben und sagen, hier.
Nee, wir haben ja so eine Implementation Guide beschrieben. Wie kann das an der Jurisdiktion verankern? Ich weiß nicht, das ist auch das Thema. Weil es wäre wahrscheinlich nur, als wenn man jetzt sagt, man nimmt sich sowas mal vor. Und man ist nachts in einem nationalen oder regional zu implementieren, dass man so einen Punkt auch nochmal realisiert.
Vielleicht würde da gar nicht den größten Willen unterstellen irgendeiner lokalen Regierung. Ich glaube, manche werden schlicht nicht verstehen an vielen Stellen auch, wie da die Begriffszusammenhänge sind und man darauf verweisen
kann. Letztendlich ist es eine Frage der souveränen Entscheidung. Und was hat das bisher mehr als bisher als Material dort zur Verfügung steht, sind diese Anführungszeichen Guidance, wie man das so im nationalen Umfeld implementiert. Ich habe ja jetzt nicht mehr vor Augen, was da genau drinsteht im Thema. Aber natürlich erwarten wir, dass zumindest mal vielleicht mal einen Blick darauf mit diese Thematik wirft und sagt, dann müsste auch mit umgehen dann. Ja.
Ich bin nicht zwingend im Coverletter, aber ich wollte es
angehen. Okay. Ja gut, wir können schon noch überlegen, ob wir das auch noch, muss ich mal rausfinden, wie das geht, das weiß ich nämlich nicht. Wie man das in die Tick einspielt, das kann man da zusätzlich dazu machen.
Verliert das noch in der Tick, ne?
Hier kann man das morgen besprechen.
Ja. Ja, sehr gut, aber dann sollten wir diese Option uns offen halten. Und wahrscheinlich ist es schon auch sinnvoll, dass neben diesem Comment Letter zu S2 auch nochmal über die.
Dass man den dann über den Teppich kehrt, sondern dann nehmen wir mal den Rat, der und die Monika da mal ans Darmgehen geht, dass man das weiter einzuspielen kann. Wirklich ist wahrscheinlich gedacht.
Okay. Mehr habe ich nicht.
Passt nicht. Wir können auch jetzt in die Mittagspause gehen. Sind
also ich habe zwei Dinge mitgenommen. Ich verschiebe das Ding in den Coverletter und ich ändere das Thema Management Approach bei den Anticipated Financial Effects zu Voluntary. Und das würde uns auch in die Lage versetzen, dass wir Donnerstagabend diesen Brief an den ISSB schicken und gleichzeitig auch der EFRAG zur Kenntnis geben. Da würde ich dann, wie gesagt, das auch in ein E-Mail einbetten mit noch dem Hinweis, was wir in Bezug auf die Insurance Associated Emissions beim letzten Mal besprochen haben. Okay? Ja, cool. Danke.